Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Kennen Sie Fasch? Celine? Die Adresse Blabber 1? Klärt sich alles am Ende des Tages. Fangen wir mit Fasch an. Johann Heinrich, geboren 1688 in Buttelstedt bei Weimar, Komponist. Und wie? Mindestens 3 Opern, mindestens 2 Kantatensätze, fast 100 Orchestersuiten, gut 20 Sinfonien, 67 Konzerte, referiert Elmar Krekeler in der Welt. Und er sei besser gewesen als Bach, hat mal ein Zeitgenosse behauptet. Er hätte vielleicht zumindest berühmt werden können wie sein Freund und Förderer Georg Philipp Telemann. Sie wissen schon, der aus dem alten Geigerreim »Wer gar nichts kann, spielt Telemann«. Auf Fasch hat keiner etwas gereimt. Für besser als Bach kann ihn halten, wer mag, weil der Großteil der Notenstapel nicht mehr existiert. Immerhin macht Elmar Krekeler einen listigen Vorschlag. Jedes zweite, vierte brandenburgische Konzert durch Fasch ersetzen. Merkt nicht jeder, meint Krekeler, und würde helfen, fügt er hinzu. Und man wird ja träumen dürfen. Lassen wir ihn träumen und schlagen das FAZ-Feuilleton auf. Wenn Fasch besser ist als Bach, ist Celine womöglich besser als Proust? Nicht, dass das da behauptet würde, aber immerhin dies. Celine gilt neben Proust als der bedeutendste französische Romancier des 20. Jahrhunderts. Ein rechter Kotzbrocken war er trotzdem. Marc Zitzmann fasst es so. Louis-Ferdinand Auguste Destouches, alias Céline, war als Autor antisemitischer Pamphlete und notorischer Nazi-Kollaborateur 11 Tage nach der Landung der Alliierten in der Normandie mit Frau Carter und Goldmünzen ins zusammenbrechende Hitlerreich geflohen. Bis zu seinem Tod 1961 wetterte er gegen, Zitat, Säuberer, die seinerzeit seine Wohnung verwüstet und dort Schriften zuhauf vernichtet hätten. Vor einem Jahr sind nun Céline-Manuskripte aufgetaucht. Dahinter verbirgt sich ein regelrechter Krimi, den Marc Zitzmann aufrollt. Wobei nicht alles gleichermaßen meisterlich ist. Manches, zitiert Zitzmann, die französische Presse sei als Dokument gewichtig, aber als unsterbliches Meisterwerk zu leicht. Womit wir gleich wieder bei Fasch und Bach wären, wenn wir wollten. Aber wir fahren lieber mit Gustav Seibt auf dem Fahrrad in den Wald. Tief in seinen Wald, wie die Süddeutsche titelt. Ziel Blabber 1, irgendwo am Westrand der Beeskower Seenplatte. Hier hat Günther de Bruijn 18 Jahre lang gelebt und geschrieben. Angesichts des kleinen Hauses im Wald wird Gustav Seibt streng. Wer sich jetzt nicht an Erzählungen von Josef von Eichendorff, Friedrich de la Motte Fouquet und Wilhelm Raabe erinnert, kennt die deutsche Literatur nicht. Seibt fügt hinzu, die Grundfläche sei kleiner als Arno Schmidts Bargfeld. Halten Sie Ihre Bibliothek bereit, wenn Sie die Feuilletons aufschlagen. Am Ende des Tages kommt bei Gustav Seibt ein veritabler Forschungsauftrag heraus. Der Schriftsteller in seiner Zeit am Beispiel des exemplarisch Randständigen, das Hart der Erforschung. Wir werden berichten. Apropos am Ende des Tages. Damit hat sich dieser Text im Angesicht der Taz-Kultur ins Ausgeschossen, was er in Wahrheit mit dem blöden Telemann-Reim schon viel früher getan hat. Aber jetzt am Ende von Tag und Text noch der Hinweis, dass sich die Taz-Floskelkritik der Floskel am Ende des Tages, kurz AEDT, annimmt, mit der schlichten Botschaft einfach weglassen. Um dann ein Beispiel zu bringen, aus dem man es sich dann doch nicht wegdenken mag. Nehmen wir, heißt es da, damit wir nicht immer wie ostdeutsche Montagnazis auf der Politik herumhacken, einen schönen Satz des grundsympathischen Eintracht-Frankfurt-Präsidenten Peter Fischer. Wenn du einmal die Chance hast, im Supercup-Endspiel zu spielen, gegen Real Madrid, nicht gegen die Wetterau, Real Madrid, wenn du dann noch da unten auf dem Platz die Auszeichnung als bester Spieler der Europa League bekommst, vor 500 Ländern, die irgendwo gucken, und du machst das nicht, dann merke ich doch, wie versaut das Geschäft am Ende des Tages ist. Und wir merken, wie schön ein Satz wird, wenn Begeisterung ihn schreibt, sogar mit AEDT.